tonight. Tomorrow's another day.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Peter Lieck liest die 12. von 15 Folgen des Romans Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Abermals hat sich Manon von der Aussicht auf ein Leben in Luxus ködern lassen, hat Degrieux versetzt und verlassen, diesmal für den Sohn des alten GM. Doch Degrieux spürt sie auf und stellt sie zur Rede. Wieder kann er ihren Reizen nicht widerstehen. Er verzeiht ihr und will mit ihr fliehen. Und wieder schlägt sie ihm einen Plan vor, noch verwegener als alle vorherigen. Da GM vorübergehend aus dem Haus gelockt ist, wollen Degrieux und Manon auch noch sein Dinner genießen und sogar in dessen Bett gemeinsam die Nacht verbringen. Degrieux heuert drei Gardisten an, die Herrn von GM bei seiner Heimkehr überfallen, festhalten und für die Dauer der Nacht bewachen sollen. Und so geschieht es auch. GM, von den drei Gardisten mit Pistolen bedroht, leistet keinen Widerstand und lässt sich wie ein Hammel wegführen. Unterdessen setzen sich Degrieux und Manon zu Tisch. Wir verbrachten, wie es heißt, einen der reizendsten Abende unseres Lebens. Kann das gut gehen?
Im Geheimen befahl ich Marcel, einen Fiaker zu bestellen, der sich am nächsten Morgen vor 6 Uhr an der Tür einfinden sollte. Um Mitternacht ging ich zum Schein weg, kam aber mit Marcels Hilfe leise wieder zurück und schickte mich an, GMs Stelle im Bett einzunehmen, wie ich sie bei Tisch eingenommen hatte. Mittlerweile arbeitete unser böser Geist an unserem Verderben. Während wir im Taumel der Lust waren, hing schon das Schwert über unseren Häuptern. Der Faden, der es hielt, war am Zerreißen. Um jedoch den ganzen Zusammenbruch besser verständlich zu machen, muss ich ausführlich schildern, wie es dazu kam. Als GM von den Gardisten festgenommen wurde, war er von einem Lakaien begleitet gewesen. Dieser Bursche machte vor Schrecken über das Abenteuer seines Herrn auf der Stelle kehrt und floh. Und das Erste, was er tat, um ihm zu helfen, war, dass er zu dem alten GM eilte und ihm den Vorfall meldete. Der geriet natürlich in größte Aufregung. Er hatte nur den einen Sohn und war ohne dies für seine Jahre noch sehr heißblütig. Zunächst verlangte er von dem Diener, alles zu wissen, was sein Sohn am Nachmittag getrieben habe. Ob er mit jemandem in Streit geraten sei, ob er sich in fremde Händler eingemischt habe, ob er in einem verdächtigen Hause gewesen sei. Der Diener, der seinen Herrn in Todesgefahr glaubte und nur daran dachte, ihn zu retten, hielt jede andere Rücksicht für unangebracht und entdeckte alles, was er von seiner Liebe zu Manon wusste. Welchen Aufwand er für sie getrieben hatte, wie er den ganzen Nachmittag bis gegen 9 Uhr in seinem Hause verbracht hatte, wie er dann weggegangen und was ihm auf dem Heimweg zugestoßen war. Der Alte witterte daher sogleich, dass es bei dem Überfall auf seinen Sohn um einen Liebeshandel ging. Obwohl es mindestens schon 22:30 Uhr nachts war, zögerte er nicht, auf der Stelle zum Polizeidirektor zu gehen. Er ersuchte ihn, besondere Anweisungen an alle Wachmannschaften zu geben, bat sich eine Mannschaft zur Begleitung aus und eilte selber nach der Straße, in der sein Sohn festgenommen worden war. Er durchsuchte alle Gegenden der Stadt, wo er hoffen konnte, ihn zu finden. Da er aber keine Spur von ihm zu entdecken vermochte, ließ er sich schließlich zu dem Hause seiner Geliebten führen, in der Hoffnung, er sei vielleicht dorthin zurückgekehrt. Ich war im Begriff, zu Bett zu gehen, als er eintraf. Da die Zimmertür geschlossen war, hörte ich das Klopfen an der Haustür nicht. Gefolgt von 2 Polizeisoldaten drang er ins Haus, und da ihm niemand von der Dienerschaft sagen konnte, was aus seinem Sohn geworden sei, verfiel er darauf, seine Geliebte aufzusuchen, um vielleicht von ihr einige Aufklärung zu bekommen. Er steigt die Treppe hinauf, immer begleitet von seinen Polizisten. Wir wollten gerade ins Bett steigen. Er öffnet die Tür. Und das Blut erstarrt uns zu Eis bei seinem Anblick. Oh Gott, der alte GM, sage ich zu Manon. Ich springe nach meinem Degen. Unglücklicherweise hatte er sich in das Koppel verwickelt. Die Polizisten, die meine Bewegung gewahrten, stürzten sofort auf mich zu, um ihn mir zu entreißen. Ein Mann im Hemd ist widerstandslos. Mir blieb keine Möglichkeit, mich zu verteidigen. Der Alte, obwohl von diesem Auftritt betroffen, erkannte Manon gleich und dann auch mich. »Trügen mich meine Augen«, sagte er finster, »oder sehe ich den Chevalier des Grieux und Manon Lescaut vor mir?« Ich war vor Wut und Scham so außer mir, dass ich kein Wort hervorbrachte. Er schien einige Zeit verschiedene Gedanken im Kopf zu wälzen, und als ob sie ihm plötzlich den hellen Zorn entflammt hätten, schrie er mir mit einem Mal zu, »Ah, Elender, ich bin sicher, du hast meinen Sohn umgebracht.« Diese Beschuldigung empörte mich tief. »Alter Schurke«, gab ich ihm verächtlich zurück, »wenn ich einen von deiner Familie hätte umbringen wollen, dann hätte ich mit dir den Anfang gemacht.« »Haltet ihn fest«, befahl er den Polizisten. »Er muss mir sagen, was mit meinem Sohn geschehen ist. Ich lasse ihn morgen hängen, wenn er mir nicht auf der Stelle gesteht, was er mit ihm gemacht hat.« »Du mich hängen lassen«, rief ich, »Hundsfort, deinesgleichen muss man an den Galgen schicken. Ich bin von edlerem und reinerem Blut als du. Das lass dir gesagt sein.« »Jawohl«, fügte ich hinzu, »ich weiß, wo dein Sohn geblieben ist. Und wenn du mich noch länger reizt, lass ich ihn erwürgen, ehe noch der Tag anbricht, und dich hinterdrein. Das verspreche ich dir.« Es war eine Unvorsichtigkeit von mir, ihm zu sagen, dass ich wüsste, wo sein Sohn sei. Aber meine maßlose Wut riss mich dazu hin. Er rief sogleich 5 oder 6 andere Soldaten herauf, die unten auf ihn warteten, und befahl ihnen, sich aller Hausangestellten zu versichern. »Ah, Herr Chevalier«, höhnte er, »Sie wissen, wo mein Sohn ist, und Sie wollen ihn erwürgen lassen, sagen Sie. Das werden wir in schönste Ordnung bringen.« Ich begriff sogleich, welchen Fehler ich gemacht hatte. Er trat an Manon heran, die weinend auf dem Bett saß, und machte ihr einige spöttische Komplimente über die Zaubermacht, die sie an Vater und Sohn mit solchem Erfolge geübt habe. Das lüsterne alte Ungeheuer wollte sich sogar einige Vertraulichkeiten bei ihr herausnehmen. »Untersteh dich, sie anzurühren«, rief ich. »Kein heiliger Gottes könnte dich vor meinen Händen schützen.« Er verließ das Zimmer und ließ 3 Soldaten darin zurück, denen er befahl, dafür zu sorgen, dass wir uns schleunigst ankleideten. Ich weiß nicht, was er in dem Augenblick mit uns vorhatte. Vielleicht würde er uns freigelassen haben, wenn wir ihm gesagt hätten, wo sein Sohn sei. Ich überlegte beim Ankleiden, ob dies nicht doch das Beste wäre. Aber mochte er auch wirklich so gestimmt gewesen sein, als er das Zimmer verließ, so hatte sich das völlig geändert, als er wiederkam. Er hatte nämlich unterdessen die Hausangestellten Manons verhört, die die Polizisten festgenommen hatten. Die von seinem Sohn gemieteten konnten ihm keine Auskunft geben. Aber als er erfuhr, dass Marcel schon früher bei uns in Diensten gestanden hatte, beschloss er, ihn durch Drohungen einzuschüchtern und zum Reden zu bringen. Marcel war ein treuer Bursche, aber einfältig und ungewandt. Der Gedanke daran, dass er zur Befreiung Manons aus dem Arbeitshaus mitgeholfen hatte, zusammen mit der Angst, die GM ihm einjagte, wirkte dermaßen auf seinen schwachen Geist, dass er sich schon am Galgen oder auf dem Rad sah. Er versprach, alles zu sagen, was er wisse, wenn man ihm das Leben schenken wolle. Das brachte den Alten auf die Vermutung, dass noch etwas Ernsteres und Strafbareres gegen uns vorliegen müsse, als er bisher angenommen hatte. Er sicherte Marcel nicht nur das Leben zu, sondern auch reiche Belohnung, wenn er alles beichte. Der Unselige verriet ihm unseren Plan, soweit er ihn kannte, denn wir hatten uns immer ganz unbefangen vor ihm darüber unterhalten, da er ja selber eine Rolle dabei spielen sollte. Von unseren neuen Vereinbarungen in Paris wusste er nichts, sondern nur von dem, was wir in Chaillot ausgemacht hatten. Er sagte ihm also, wir hätten seinen Sohn begaunern wollen und Manon sollte 10.000 Franken bekommen oder habe sie schon bekommen, die, wenn es nach uns ginge, die Erben des Hauses GM nie wiedersehen würden. Daraufhin kam der Alte wütend wieder zu uns herauf in unser Zimmer. Ohne ein Wort zu sagen, ging er in das Kabinett, wo er alsbald das Geld und den Schmuck fand. Er trat zornrot vor uns hin, zeigte uns unsere Diebesbeute, wie er es zu nennen beliebte, und übergoss uns mit einer Flut von Schmähungen. Manon hielt er die Perlenkette und die Armbänder dicht unter die Augen. »Kennen Sie sie wieder?« rief er mit höhnischem Grinsen. »Es ist nicht das erste Mal, dass Sie sie sehen. Dieselben, wahr und wahrhaftig. Sie waren nach Ihrem Geschmack, meine Schöne, das glaube ich wohl. Die armen Kinder«, fügte er hinzu, »sie sind so nett, aber ein bisschen gaunerisch.« Mir tobte das Herz vor Wut bei diesem Schimpf. Ich hätte, gerechter Gott, was hätte ich nicht alles darum gegeben, für einen Augenblick frei zu sein. Endlich zwang ich mich zu einer Mäßigung, die aber auch nur eine feinere Form von Wut war, und sagte, »Machen wir ein Ende, mein Herr, mit diesem beleidigenden Gespött. Was soll geschehen? Reden Sie. Was gedenken Sie mit uns zu tun?« »Geschehen soll, Herr Chevalier«, entgegnete er, »dass Sie von hier stehenden Fußes ins Châtelet, ins Gefängnis marschieren. Morgen bei Tageslicht werden wir klarer in der Sache sehen, und Sie werden dann wohl auch geruhen, mir zu sagen, wo mein Sohn ist.« Ich begriff ohne viel Nachdenken, dass es die schrecklichsten Folgen für uns haben würde, wenn wir erst einmal im Châtelet eingesperrt waren. Die ganze Gefahr stand mir vor Augen, und ich zitterte. Trotz all meinem Stolz sah ich ein, dass mir nichts übrig blieb, als mich dem Schicksal zu beugen und mich vor meinem erbittertsten Feinde zu demütigen, um etwas bei ihm zu erreichen. Ich bat ihn in ehrerbietigem Ton, mich einen Augenblick anzuhören. »Ich sehe mein Unrecht ein, mein Herr«, sagte ich. »Ich gebe zu, dass meine Jugend mich zu großen Fehltritten verleitet hat, durch die Sie so betroffen wurden, dass Sie alles Recht haben, sich zu beklagen. Aber wenn Sie die Macht der Liebe kennen, wenn Sie ermessen können, was ein unglücklicher junger Mensch leidet, dem man alles nimmt, was er liebt, so werden Sie es vielleicht begreiflich finden, dass ich mir das Vergnügen einer kleinen Rache verschaffen wollte. Oder werden mich wenigstens für hinreichend bestraft halten durch die Schmach, die ich eben über mich ergehen lassen musste. Es braucht weder Gefängnis noch Strafe, um mich zu zwingen, Ihnen zu sagen, wo Ihr Sohn ist. Er ist in Sicherheit. Meine Absicht war, weder ihm ein Leid zu tun, noch Sie zu kränken. Ich bin bereit, Ihnen den Ort zu nennen, wo er in aller Ruhe die Nacht verbringt, wenn Sie die Güte haben wollen, uns die Freiheit zu schenken.« Der alte Tiger kehrte mir, völlig ungerührt von meiner Bitte, lachend den Rücken. Er warf nur hin, er durchschaue unseren Plan bis auf den Grund, und fügte roh hinzu, was seinen Sohn betreffe, so werde der sich schon wiederfinden, da ich ihn nicht ermordet habe. »Führt die beiden ins Petit Châtelet«, befahl er den Soldaten, »und passt auf, dass euch der Chevalier nicht entwischt. Er ist ein gerissener Bursche, der schon einmal aus Saint-Lazare ausgebrochen ist.« Er ging und ließ mich in einem Zustand zurück, den man sich wohl vorstellen kann. »O Gott«, rief ich, »ich will in Demut alle Schläge hinnehmen, die von deiner Hand kommen, aber dass ein elender Schuft die Macht haben soll, mich so zu tyrannisieren, das bringt mich ganz in Verzweiflung.« Die Soldaten forderten uns auf, sie nicht länger warten zu lassen. Sie hatten einen Wagen vor der Tür. Ich reichte Manon die Hand, um sie hinunterzuführen. »Komm, meine geliebte Königin«, sagte ich zu ihr, »komm und ergib dich in unser grausames Geschick. Vielleicht gefällt es dem Himmel, uns auch wieder glücklichere Tage erleben zu lassen.« Wir fuhren zusammen im selben Wagen. Sie schmiegte sich in meine Arme. Seit dem Augenblick, als der Alte erschienen war, hatte ich kein Wort von ihren Lippen gehört. Aber als sie nun allein mit mir war, sagte sie mir tausenderlei Liebes und klagte sich an, mein Unglück verschuldet zu haben. Ich schwor ihr, ich würde mich niemals über mein Los beklagen, solange sie mich liebte. »Nicht ich bin zu bedauern«, fuhr ich fort, Ein paar Monate Haft schrecken mich nicht im Geringsten. Und das Châtelet ist mir immer noch lieber als Saint-Lazare. Aber deinetwegen, meine liebste Seele, ist mir das Herz schwer. Was für ein Schicksal für ein so bezauberndes Geschöpf. Gott im Himmel, wie kannst du das vollkommenste Wesen, das du geschaffen hast, so erbarmungslos behandeln? Warum sind wir beide, du und ich, nicht mit Eigenschaften geboren, die zu unserem Elend passen? Wir haben Geist, Geschmack, Gefühl von der Natur mitbekommen. Ach, was für einen traurigen Gebrauch machen wir davon, während so viele niedrige Seelen, die verdienten, dass es ihnen so erginge wie uns, vom Glück verhätschelt sind. Aber so schmerzlich mich diese Gedanken bewegten, waren sie doch nichts gegen meine Sorge um die Zukunft. Denn ich ängstigte mich Manons wegen zu Tode. Sie war schon einmal im Arbeitshaus gewesen. Und ich wusste, dass Rückfälle dieser Art, selbst wenn sie damals ordnungsgemäß entlassen worden wäre, die allerschwersten Folgen hatten. Ich hätte über meine Befürchtungen mit ihr reden mögen und scheute mich doch, sie zu sehr zu erschrecken. Ich zitterte für sie und wagte doch nicht, ihr die Gefahr zu Bewusstsein zu bringen. Ich küsste sie nur seufzend, um sie wenigstens meiner Liebe zu versichern, die fast die einzige Empfindung war, die ich zu äußern wagte. »Manon«, bat ich, »sag aufrichtig, wirst du mich immer lieben?« Sie antwortete mir, sie sei sehr unglücklich, dass ich daran zweifeln könne. »Nein«, erwiderte ich, »ich zweifle auch nicht daran. Und mit dieser Gewissheit im Herzen will ich allen unseren Feinden Trotz bieten. Ich werde meine Familie in Bewegung setzen, dass sie mir aus dem Châtelet hilft, und mein ganzes Leben soll zu nichts mehr Nutze sein, wenn ich dich nicht auch heraushole, so wie ich frei bin.« Wir kamen im Gefängnis an. Man trennte uns. Dieser Schlag traf mich weniger hart, da ich ihn vorausgesehen hatte. Ich empfahl Manon dem Pförtner, indem ich ihm zu verstehen gab, ich sei ein Mann von Rang und ihm eine hohe Belohnung versprach. Ich umarmte meine teure Geliebte, bevor ich sie verließ. Ich beschwor sie, sich nicht allzu sehr zu betrüben und nichts zu fürchten, solange ich auf der Welt sei. Ich hatte etwas Geld bei mir. Ich gab ihr einen Teil davon und bezahlte vom Übrigen dem Pförtner für einen Monat volle Beköstigung für sie und mich voraus. Mein Geld hatte eine sehr gute Wirkung. Man brachte mich in eine anständig eingerichtete Zelle und versicherte mir, Manon habe eine ebensolche. Ich vertiefte mich sogleich in Befreiungspläne. Es war klar, dass nichts Verbrecherisches an meiner Handlungsweise war. Und angenommen selbst, die Aussage Marcels würde als Beweis dafür angesehen, dass wir einen Diebstahl hätten begehen wollen, so wusste ich doch sehr wohl, dass bloßer Vorsatz nicht strafbar ist. Ich beschloss sofort, an meinen Vater zu schreiben und ihn zu bitten, selbst nach Paris zu kommen. Ich fand es, wie schon gesagt, viel weniger beschämend, im Châtelet zu sein als in Saint-Lazare. Dazu kam, dass Alter und Erfahrung, bei allem unveränderten Respekt vor der väterlichen Autorität, mich doch viel selbstsicherer gemacht hatten. Ich schrieb also, und der Brief wurde ungehindert aus dem Châtelet hinausgelassen. Aber ich hätte mir die Mühe sparen können, wenn ich gewusst hätte, dass mein Vater sowieso vorhatte, schon am nächsten Tag nach Paris zu kommen. Er hatte nämlich inzwischen den anderen Brief erhalten, den ich ihm vor 8 Tagen geschrieben. Trotz seiner Herzensfreude jedoch und trotz aller Hoffnung auf meine Bekehrung, die ich dadurch in ihm erweckt, hatte er doch geglaubt, es nicht bei meinen Versprechungen bewenden lassen zu dürfen, sondern beschlossen, sich mit eigenen Augen von der Wandlung zu überzeugen und sein Verhalten nach der Aufrichtigkeit meiner Reue zu richten. Er traf am Tage nach meiner Verhaftung ein. Sein erster Besuch galt Thiberge, an dessen Adresse ich seine Antwort erbeten hatte. Von ihm konnte er weder meine Wohnung erfahren, noch wie es gegenwärtig um mich stand, sondern nur, wie es mir im Allgemeinen seit meiner Flucht aus Saint-Lazare ergangen war. Thiberge sprach sehr vorteilhaft über die Gesinnung, die ich bei unserer letzten Zusammenkunft an den Tag gelegt habe. Er glaube, fügte er hinzu, dass ich völlig von Manon geheilt sei. Es wundere ihn nur, dass ich seit 8 Tagen nichts von mir habe hören lassen. Mein Vater war ein Mann, der sich nichts vormachen ließ. Er sagte sich sogleich, das Schweigen über das Thiberge sich beklagte, müsse etwas zu bedeuten haben, was dem Scharfsinn des guten Freundes entging. Und er forschte meinen Spuren so eifrig nach, dass er schon 2 Tage nach seiner Ankunft in Paris wusste, ich sei im Châtelet. Noch vor seinem so unerwartet raschen Besuch empfing ich den des Polizeidirektors. Oder, um die Dinge beim rechten Namen zu nennen, ich wurde ins Verhör genommen. Er machte mir einige Vorwürfe, aber keineswegs streng und unfreundlich. Er sagte mir, in aller Güte, er bedauere meine schlechte Aufführung. Es sei sehr unklug von mir gewesen, mir einen Mann wie Herrn von GM zum Feinde zu machen. Man sehe zwar ohne weiteres, dass es sich in meinem Fall mehr um Unbesonnenheit und Leichtsinn handle als um böse Absicht. Immerhin jedoch stünde ich nun schon das zweite Mal vor ihm. Und er habe gehofft, ich sei nach den paar Monaten Lehrzeit in Saint-Lazare vernünftiger geworden. Entzückt, es mit einem so verständnisvollen Richter zu tun zu haben, setzte ich ihm meinen Fall so ehrerbietig und maßvoll auseinander, dass er von meinen Antworten sehr befriedigt schien. Er sagte, ich solle mich nicht allzu sehr in trübe Gedanken verlieren. Er sei geneigt, meiner Geburt und Jugend zuliebe, mir behilflich zu sein. Das machte mir Mut, ein Wort für Manon einzulegen und ihm ihr sanftes Wesen und gutes Herz zu rühmen. Er erwiderte lachend, er habe sie noch gar nicht gesehen, aber man schildere sie ja als eine höchst gefährliche Person. Diese Bemerkung regte mein ganzes Gefühl in mir so auf, dass ich 1000 leidenschaftliche Dinge zur Verteidigung meiner armen Geliebten vorbrachte und sogar einige Tränen nicht unterdrücken konnte. Er ordnete an, mich in meine Zelle zurückzuführen. Liebe, Liebe, rief dieser ernste Mann des Gesetzes mir nachschauend aus, wirst du es denn nie lernen, mit der Vernunft zusammenzugehen? Ich war noch in Trübsal und in Gedanken über die Unterredung mit dem Polizeidirektor versunken, als ich hörte, dass die Tür meiner Zelle geöffnet wurde. Es war mein Vater. Obwohl ich ja halb und halb auf sein Kommen gefasst war, wenn auch erst für einige Tage später, war ich doch bei seinem Anblick so erschüttert, dass ich mich in den Abgrund der Erde gestürzt haben würde, wenn sie sich vor meinen Füßen geöffnet hätte. Ich ging auf ihn zu und umarmte ihn mit allen Zeichen höchster Verwirrung. Er setzte sich. Keiner von uns beiden hatte noch den Mund geöffnet. Da ich mit niedergeschlagenen Augen und entblößtem Kopf stehen blieb, sagte er finster, »Setzen Sie sich, mein Herr, setzen Sie sich. Dank dem Skandal, den Ihr Lotterleben und Ihre Gaunereien hervorgerufen haben, konnte ich ausfindig machen, wo Sie sind. Es ist der Vorteil einer edlen Tätigkeit wie der Ihrigen, dass man dabei nicht verborgen bleiben kann. Sie sind auf unfehlbarem Wege zur Berühmtheit.« Ich hoffe, dass er recht bald auf der Gräve, dem Richtplatz, endet und dass Ihnen die Ehre zuteil wird, dort zur Bewunderung aller Welt ausgestellt zu werden. Ich erwiderte nichts. Er fuhr fort, bitter für einen Vater, der seinen Sohn zärtlich geliebt und nichts gespart hat, um einen rechtschaffenen Mann aus ihm zu machen, und nun am Ende nichts als einen Gauner in ihm findet, der ihn entehrt. Über einen Schicksalsschlag kann man sich trösten. Die Zeit macht alles wieder gut. Der Schmerz lindert sich. Aber wo ist ein Heilmittel gegen ein schleichendes Übel, das von Tag zu Tag wächst, wie es die Ludereien eines lasterhaften Sohnes sind, der alles Ehrgefühl verloren hat? Du sagst nichts, Elender, schloss er. Seh mir doch einer diese gefälschte Bescheidenheit, diese erheuchelte Sanftmut, würde man ihn nicht für den ehrbarsten Menschen der Welt halten. Obgleich ich innerlich zugeben musste, dass ich diese Beschimpfungen zum Teil verdiente, schienen sie mir doch zu weit getrieben, und ich glaubte mich zu einer freimütigen Erwiderung berechtigt. Ich versichere Ihnen, mein Herr, sagte ich, die Bescheidenheit, mit der ich vor Ihnen stehe, ist durchaus nicht geheuchelt. Es ist nur die natürliche Haltung eines wohlerzogenen Sohnes, der seinen Vater unendlich hochachtet und respektiert, zumal wenn der Vater ihm zürnt. Ich mache auch keinerlei Anspruch darauf, der ehrbarste Mensch der Welt zu sein. Ich weiß, ich verdiene Ihre Vorwürfe. Aber ich beschwöre Sie, ein wenig mehr Güte dabei walten zu lassen und mich nicht als den verruchtesten aller Menschen zu behandeln. So harte Namen verdiene ich nicht. Die Liebe, das wissen Sie, ist schuld an allen meinen Fehltritten. Unselige Leidenschaft. Ach, kennen Sie denn nicht Ihre Macht? Und wäre es möglich, dass Ihr Blut, das die Quelle des meinen ist, niemals die gleiche Glut empfunden haben sollte? Die Liebe hat mich zu zärtlich, zu leidenschaftlich, zu treu gemacht und vielleicht zu nachgiebig gegen die Wünsche einer ganz und gar bezaubernden Geliebten. Das ist mein Verbrechen. Sehen Sie daran etwas, das Sie entehrt? Ach, liebster Vater, fügte ich innig hinzu, ein wenig Mitleid mit einem Sohn, der immer nur Verehrung und Liebe für Sie empfunden hat, der nicht, wie Sie meinen, aller Ehre und Pflicht abgesagt hat und der tausendmal mehr zu beklagen ist, als Sie es ahnen können. Die Tränen sprangen mir in die Augen. Ein Vaterherz ist das Meisterstück der Natur. Sie waltet sozusagen selber aufs Freundlichste darin und regelt sein ganzes Triebwerk. Mein Vater, der dazu ein Mann von Geist und Feinheit war, war so gerührt von den Worten, mit denen ich meine Rechtfertigung schloss, dass er mir den Umschwung seiner Gefühle nicht zu verbergen vermochte. »Komm, mein armer Chevalier«, sagte er, »komm, umarme mich, du tust mir leid.« Ich umarmte ihn. An der Art, wie er mich an sich drückte, konnte ich fühlen, was in seinem Herzen vorging. »Aber wie wollen wir es nun anstellen?« begann er wieder, »dich hier herauszubringen. Erkläre mir ohne Rückhalt deine ganze Lage.« Da im Grunde nichts wirklich Entehrendes an meinem Verhalten war, verglichen wenigstens mit dem der anderen jungen Leute einer gewissen Gesellschaftsschicht, und da es in dem Jahrhundert, in dem wir leben, durchaus nicht als Schande gilt, eine Mätresse zu haben, und auch durchaus nicht als Schande, beim Spiel dem Glück ein wenig nachzuhelfen, erzählte ich meinem Vater ganz offen und bis in alle Einzelheiten, welches Leben ich geführt hatte. Jeden Fehltritt, den ich beichtete, suchte ich dadurch zu beschönigen, dass ich mich auf bekannte Vorbilder berief. »Ich habe mit einer Geliebten gelebt«, sagte ich, »ohne durch das Sakrament der Ehe mit ihr verbunden zu sein. Der Herzog von unterhält ihrer zwei vor den Augen von ganz Paris. Herr von hat schon seit Jahren eine, die er mit einer Treue liebt, wie er seine Frau nie geliebt hat. Zwei Drittel aller anständigen Männer Frankreichs machen sich eine Ehre daraus, Mätressen zu haben. Ich habe mich manchmal beim Spiel gewisser Tricks bedient. Der Herr Marquis von und der Herr Graf von tun es nicht anders. Der Prinz von und der Herzog von sind die Häupter einer ganzen Bande von Rittern des gleichen Ordens.« Was meine Absichten auf den Geldbeutel der beiden GM betraf, so hätte ich nicht minder leicht beweisen können, dass ich auch in diesem Fall nicht ohne Vorbilder war. Aber ich hatte doch noch zu viel Ehrgefühl, um nicht im Grunde meines Herzens mich selber samt denen, die ich hätte als Beispiele anführen können, zu verdammen. Und so bat ich meinen Vater nur, diese Schwäche mit den beiden mächtigen Leidenschaften zu entschuldigen, die mich bewegt hatten: Rache und Liebe. Er fragte mich, ob ich etwas vorzuschlagen wüsste, wie ich am schnellsten und möglichst ohne Aufsehen befreit werden könnte. Ich erzählte ihm, wie gütig der Polizeidirektor sich gegen mich gezeigt habe. Die einzigen Schwierigkeiten, sagte ich, können nur von Seiten der beiden GM kommen. Und ich glaube daher, es wäre das Richtigste, wenn Sie sich die Mühe nehmen würden, sie aufzusuchen. Er versprach es mir.
Peter Leek las die 12. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut des Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Die Aufnahme entstand 1994 im NDR Hannover in der Regie von Anna Hartwig. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet unter ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Milat Kupay. Nach dem Großfeuer im Hamburger Hafen entspannt sich die Lage nur langsam. Der Brand auf dem Gelände einer Spedition auf der Veddel ist gelöscht, auch der Verkehr ist nicht mehr beeinträchtigt. Feuerwehrsprecher Lorenz Hartmann geht aber davon aus, dass der Einsatz noch etwas dauern wird.
Ja, das Hauptfeuer ist soweit gelöscht. Vor allem in der großen Halle gibt es noch Nachlöscharbeiten. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir eben nacheinander die Container öffnen und dann die einzelnen Brandherde, die einzelnen Glutnester auch ablöschen können. Aber wir werden hier mit der Brandbekämpfung bestimmt noch über den ganzen Tag beschäftigt sein, vielleicht auch bis in den Abend hinein. Es gestaltet sich dann doch ein bisschen schwierig, vor allem mit diesen Explosionsgefahren im Containerdorf. Wird also noch einige Zeit dauern.
Lorenz Hartmann, Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Nach 9 Angaben sind bei dem Brand 6 Menschen verletzt worden. Einer schwebt noch in Lebensgefahr. Nach einem israelischen Luftangriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen haben die Nachrichtenagenturen AP und Reuters eine Erklärung von den israelischen Behörden gefordert.